ihr Lieben, wir haben schon das Thema eben gehört, Rogate. Es gibt zwischen Ostern und Trinitatis drei Imperativsonntage, die uns einen Appell geben. Nämlich Jubilate, jubelt, Kantate, singt und Rogate, betet. Die ersten beiden sind leider my way zum Opfer gefallen. Ja, da haben wir uns damit nicht so beschäftigt. Aber heute wollen wir genau das bedenken. Rogate betet. Weil, das ist meine These, echter christlicher Glaube geht nicht wirklich ohne Beten. Es gibt keine feste Form, wie man beten muss, haben wir bei den Kindern eben schon gesehen. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber wenn ein Mensch sagt, ich bin Christ, aber ich muss nicht mit Gott sprechen. Gespräch mit Gott, Konversation mit Gott ist nicht nötig. Da habe ich ein Fragezeichen. Und ich möchte euch heute und in der nächsten Woche mit hineinnehmen in das Thema Gebet. Ich möchte euch zwei Gebete vorstellen aus der Bibel. Die sind teilweise bekannt, teilweise auch nicht, von einem sehr prominenten Vertreter des Alten Testamentes. Viele Bibelleser kennen ihn. Und nächste Woche von einem Mann, über den wir eigentlich nichts wissen. Drei Verse, aber ein Gebet von ihm. Und dieses Gebet hat es in sich. Es ist eine Perle, mitten in einem Geschlechtsregister. Nächste Woche dazu mehr. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand schon weiß, um wen es sich handeln könnte. Heute ist die prominente Person dran, nämlich Mose. Mose hat ein Gebet gesprochen, das mich seit 30 Jahren geflasht hat, mich seit 30 Jahren begeistert und zutiefst beflügelt über Gott und über die Kraft des Gebetes. Und dieses Gebet möchte ich euch heute gerne noch mal kurz vorstellen und die Kraft, die es für uns hat. Wir haben schon die Vorgeschichte eben von Dorothee gehört. Ne? Die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Israel ist mit Mose unterwegs. Mose geht auf den Berg Sinai, kommt nach 40 Tagen, bleibt 40 Tage weg. Israel ist verunsichert und sie machen sich ein goldenes Kalb und beten das an. Das ist die traurige, bittere Vorgeschichte. Und jetzt redet Mose mit Gott. Und dieses Gebet, das sind eben die nachfolgenden Verse 7 bis 14, die hören wir uns, die schauen wir uns jetzt an. Ich lese mal nach Luther ausnahmsweise. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und dass ich sie vertilge. Dafür will ich dich dann zum großen Volk machen. Mose aber streichelte das Angesicht des Herrn, das ist wörtlich, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge, dass er sie vertilge von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich eure Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Ein beeindruckender Text. Viel zu entdecken über Gott und über uns Menschen und über das Gebet. Eine Dreiteilung, ganz einfach. Erstens, Gott gibt auf. Das Bild, das hier über Gott gezeichnet wird, ist anders, als wir uns oft Gott vorstellen. Ja, wenn wir eine kleinere Gruppe wären, würde ich mal so ein Gespräch machen. Wie stellt ihr euch eigentlich Gott vor? Meistens steht Gott über den Dingen, Gott hat einen Plan, Gott ist safe, Gott ist souverän, Gott weiß immer alles und hat alles im Griff. Ja? Hier wird ein anderer Gott gezeichnet, nämlich ein Gott, der nicht alles im Griff hat, ein Gott, der lebendig ist. Und das meine ich wirklich, der in Bewegung ist, der in seinem Herzen in Bewegung ist. Der steht nicht über den Dingen, der ist involviert, der hat Gefühle. Gott hat Gefühle, die ihn beeinflussen. Eine sehr menschliche Darstellung von Gott. Und nicht so, wie wir uns ihn oft abgeklärt vorstellen über den Dingen. Gott ist traurig. Gott ist traurig, weil er so viel investiert hat in Israel, er hat sie herausgeführt aus der Gefangenschaft, er hat auch vorher mit Abraham und so, ja, was hat er investiert? Und jetzt müssen die mal 40 Tage warten und gehen ihm fremd, laufen anderen Göttern nach und Gott ist verletzt, Gott ist traurig. Glaubst du, dass Gott verletzt sein kann, dass er wirklich verletzt sein kann? Das wird hier deutlich in diesem Text. Er ist traurig und er ist verletzt. Ja, ich finde, wir müssen grundsätzlich lernen, anders über Gott zu denken. Ich habe das auch in meinem Leben gelernt, neu über Gott zu denken. Gott, oder besser anders gesagt, wir sind Gott ähnlich. Wir sind seine Ebenbilder und darum können wir bei ihm vieles entdecken, was wir auch kennen. Gott empfindet Liebe. Gott empfindet Leidenschaft für Menschen. Gott ist treu. Gott kann auch zornig sein. Gott will dem Unrecht widersprechen. Gott freut sich mit Menschen. Gott freut sich an Menschen. Zu gut Deutsch, Gott ist lebendig. In sich lebendig. Einerseits beständig, aber auch beweglich. Einerseits fest und treu, auf den man sich verlassen kann, immer aber auch für Überraschungen gut. Gott ist für Überraschungen gut. Und hier sehen wir jetzt schon an der Formulierung, wie verletzt Gott ist. Er hat genug von Israel, es reicht ihm, er will einen Schlussstrich ziehen. Und das sieht man schon an der Formulierung. Normalerweise sagt Gott immer, Israel, du bist mein Volk und ich bin dein Gott. Super, wir gehören zusammen. Ja? Und jetzt distanziert sich Gott und sagt, Mose, das ist dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Das sind nicht mehr meine Leute. Und darum will ich auch mit ihnen Schluss machen und ich mache mit dir einen Neustart. Ja? Wir beide beginnen nochmal ganz neu, so wie mit Noah. Aber dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, Gott markiert in der Formulierung eine Distanz zu Israel. Da sehen wir, wie verletzt er ist und dass er Abstand will und dass er Abstand braucht, weil sein Herz getroffen ist von diesem Verhalten. Ich bin raus aus der Nummer und ich will mit dir neu anfangen. Also ich kann mir vorstellen, dass das für Mose auch eine große Versuchung war, eine Riesenerleichterung. Denn Mose hatte auch richtig viel Stress mit diesen Leuten. Wenn wir uns mal die zweite Buch Mose bis vierte Buch Mose anschauen, ja, der hatte echt Stress mit Israel. Er musste ständig vermitteln, musste ständig ermutigen. Das war anstrengend. Ja? Und Mose könnte sich einen leichten Fuß machen und könnte sagen, Gott, das ist ein Wort, ne? Vertilgen. Und dann starten wir neu, so wie mit Noah auch, hat ja auch funktioniert. Ne? Machen wir das Ganze noch mal besser. Das wäre eine Option gewesen. Es ist schon eine Versuchung, finde ich, wenn Gott so etwas vorschlägt. Und was jetzt ganz bedeutsam ist, Gott zieht das jetzt nicht einfach durch und sagt, okay, alles klar, ich mache das jetzt, sondern er bindet Mose ein in dieses Geschehen. Er sagt, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne, dass ich sie vernichte. Lass mich jetzt das machen. Er bittet quasi Mose um Unterstützung oder um Erlaubnis. Er involviert ihn in diesen Prozess. Und das sagt etwas über das Menschenbild der Bibel aus. Wir sind Gottes Partner. Gott möchte uns involvieren in den Fortlauf der Geschichte. Wir sind Gott so wichtig und so bedeutsam, dass Gott Geschichte nicht schreiben will ohne uns Menschen. Gott möchte, dass wir zum Segen Spuren setzen in dieser Welt. Gott möchte seine Sache nicht ohne uns machen, die ganze Missionsgeschichte, ja, Mission, all das könnte Gott ohne uns viel besser. Aber er will es nicht ohne uns machen, er will Menschheitsgeschichte nicht ohne uns machen, er will es mit uns machen. Was bedeutet das für unsere Würde, dass wir seine Partner sind, sein Gegenüber? Und so bindet er den Mose mit ein und sagt, ja, komm, lass mich, dass ich das jetzt durchziehen kann. Ihr Lieben, das gilt auch für uns. Gott möchte auch heute die Geschichte, die Geschicke der Welt nicht ohne uns machen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns einsetzen für Werte, die Gott wichtig sind. Welche Werte sind Gott wichtig? Das ist Barmherzigkeit. Das ist Nächstenliebe. Das ist Gerechtigkeit. Das ist Naturschutz. Ja? Wir müssen als Gemeinschaftsleute im Pietismus die ökologische Frage mal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt kriegen, weil das Gott wichtig ist. Und er möchte, dass wir in diesen, was diese Werte betrifft, dass wir da Akzente setzen, dass wir uns einbringen und eben auch, dass wir uns einbringen, dass wir die Welt verändern durch unser Gebet, dass wir für die Welt beten, für die Menschen beten. Zum Beispiel für Wladimir Putin. Aber nicht nur, dass der Krieg zu Ende geht, sondern dass Gott diesen Mann segnet, dass Gott diesem Mann Gutes tut, dass dieser Mann von Gott wirklich gesegnet wird. Das widerstrebt einem, ja, aber Jesus sagt, das ist die christliche Pointe. Betet für die, die euch verfluchen. Mose tritt gleich ein für Israel, hat es nicht verdient. Lasst uns für Wladimir Putin beten. Klar, Veränderung, Ende des Krieges. Aber Gott will dich und mich involvieren in die Gestaltung der Weltgeschichte und unserer Stadt und unserer Gemeinde. Darum ist Beten so wichtig. So, das war das Erste. Gott gibt auf, Gott sagt, es reicht, ich will nicht mehr und lass mich das jetzt durchziehen. Jetzt kommt der zweite Punkt, sondern Mose aber flehte vor dem Herrn und eigentlich heißt es da wörtlich, Mose streichelt das Angesicht Gottes. Stellt euch mal vor, ein dreijähriges Kind oder vierjähriges Kind, der Papa hat Zornesfalten, ist aufgebracht und genervt und sitzt auf dem Schoß vom Papa und streichelt den zornigen Papa. Die Falten verschwinden ziemlich schnell. Und das macht Mose mit Gott. Der denkt überhaupt nicht daran, auf das Angebot Gottes einzugehen, sondern er betet. Er hängt sich rein. Er macht das mit drei Schritten. Erstens korrigiert er Gott. Das ist schon mal stark. Ja? Er korrigiert Gott. Er sagt, nee, Gott, das ist dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Es sind deine Leute, es sind nicht meine Leute. Du verwechselst die Begriffe. Es ist dein Volk und daran will ich dich erinnern. Mose korrigiert Gott an dieser Stelle. Du verkennst die Realität und denk doch mal an deine Geschichte. Denk doch mal an Abraham, Isaak, Jakob. Denk doch mal an deine ganze Geschichte. Es sind nicht meine Leute. Du bist seit Hunderten von Jahren mit denen unterwegs. Ich lasse es nicht gelten. Es sind nicht meine Leute, es ist nicht mein Volk, dein Volk. Das du mit starker Hand und großer Kraft aus Ägypten geführt hast. Er korrigiert Gott. Der zweite Impuls in diesem Gebet ist, er appelliert an Gottes Ehre und sagt, stell dir mal vor, was die Ägypter denken. Ne? Du machst hier so ein Riesentheater mit den 10 Plagen und mit dem Pharao und die ganze Geschichte und dann bringst du die Leute hier in die Wüste und es gibt eine kleine Krise und du bringst die alle um. Dann sagen doch die Ägypter, was für eine bekloppte Nummer. Ja, Gott, stell doch mal, deine Ehre steht auf dem Spiel, dein Name. Dein Name, du heißt Ich bin der Ich bin, ich bin der treue Gott. Und dieser Name steht auf dem Spiel, wenn du das jetzt hier durchziehst. Deine Ehre steht auf dem Spiel. Denk doch mal drüber nach. Und dann ruft er ihn zur Umkehr. Und das ist verwegen. Denn zur Umkehr rufen eigentlich nur die Propheten, die sündigen Menschen. Wenn ein Prophet aufgetreten ist, haben die Propheten gesagt, ihr sollt umkehren, ihr sollt Reue empfinden, ihr sollt bereuen, ihr sollt Buße tun, ihr sollt einen neuen Weg einschlagen. Aber das kann man doch nicht ernsthaft zu Gott sagen. Man kann doch nicht ernsthaft im Gebet sagen, Gott, ich bitte dich, dass du das echt nochmal, dass du echt nochmal drüber nachdenkst und das jetzt irgendwie bereust und das doch nochmal anders machst. Aber Mose macht genau das und sagt, lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen wolltest. Wie kann Mose so mit Gott reden? Dürfen wir Menschen so mit Gott sprechen, als wäre Gott ein Kumpel, den man auch mal kritisch in die Mangel nehmen könnte? Gott ist doch kein Hampelmann. Woher nimmt Mose diese Kühnheit? Das ist wichtig für uns. Werde ich am Ende der Predigt, das gleich kommt, auch beantworten, woher Mose diesen Mut hat, so Gott entgegenzutreten, ohne Angst. Aber noch der dritte, Gott gibt nach. Genau, Gott gibt auf, Mose hängt sich rein, Gott gibt nach. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Gott auf dieses verwegene, teilweise freche Gebet des Mose? Und dann heißt es ganz einfach, und es gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zu tun gedachte. Gott empfindet Reue. Auch da müssten wir mal drüber nachdenken und reden. Können wir uns vorstellen, dass Gott Reue empfindet? Reue, ein Thema beim Propheten Hosea? Aber ist das unser Gottesbild? Ja, wobei, was ist eigentlich Reue? Wir denken oft, bereuen bedeutet, ich habe einen Fehler gemacht und so, es tut mir leid und so, ne? Ich muss um Entschuldigung bitten, das ist damit nicht gemeint. Aber damit ist gemeint, dass Gott nochmal nachdenkt und eine Situation nochmal neu bewertet und sagt, nö, ich mache es anders. Ich hatte es so vor, aber ich mache das anders. Ich löse es anders, als ich es angekündigt habe. Ich bereue einen Weg, ich denke nochmal neu. Ich finde, das ist revolutionär. Und das bedeutet nicht, dass wir einen starren Gott haben, der immer alles schon im Kasten hat, über unsere Welt und über unserem Leben, sondern der bereit ist, nachzudenken, wahrzunehmen, im Gespräch zu sein mit uns und dann auch nochmal ganz neue Wege zu gehen. Das finde ich Wahnsinn. Wir können hier zwei Dinge über Gott lernen. Gott ist beweglich. Gott ist beweglich in seinem Kopf und in seinem Herzen, also falls man vom Kopf reden kann, in seinem Denken, Trachten und Fühlen ist Gott beweglich. Aber, und das ist ganz wichtig, Gott ist nicht launisch. Gott ist nicht wankelmütig. Gott sagt nicht, ja, okay, heute mache ich das mal so, morgen mache ich es anders. Ne? Wir können uns auf Gott verlassen und immer, wenn Gott etwas bereut hat in der Bibel, das ist ganz wichtig, dann immer zum Heil von Menschen. Dann immer, wenn er sich es zugunsten der Menschen überlegt hat. Es gibt keine Geschichte, wo Gott etwas Gutes vorhatte und wo es dann heißt, und es gereute den Herrn und er brachte 1000 Menschen um oder so. Es ist immer andersrum. Gott hatte einen schwierigen Weg vor und dann hat er nochmal neu nachgedacht und hat sich für die Gnade entschieden, hat sich für die Barmherzigkeit entschieden. Ja, manchmal kann man das sogar sehen, Hosea 11, da wird er von seiner Barmherzigkeit überrollt. Da denkt er gar nicht groß drüber nach, sondern merkt, ich kann das nicht. Eigentlich müsste ich die alle richten, aber es geht nicht. Ja, ich liebe sie viel zu sehr. Das bedeutet Reue Gottes. Aber die Frage ist, und die will ich jetzt nochmal am Ende beantworten, wie können Menschen so mit Gott reden? Also können wir das auch? Ich meine, wir sind alle kein Mose, ja? Mose, Abraham und David und so, Paulus, Jesus sowieso, die können so mit Gott reden, wir eher nicht. Doch. Wir können genauso verwegen mit Gott sprechen, weil der Schlüssel liegt in der Beziehung. In 2. Mose 33, das ist 2. Mose 32, ein Kapitel später, heißt es, der Herr aber redete mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Die beiden waren wirklich auf Augenhöhe, die waren befreundet, die waren sich inniglich verbunden. Und ihr wisst es vielleicht auch, mit wem kann man Tacheles reden? Mit wem kann man offen sprechen? Ich kann Tacheles reden mit meinem besten Freund. Mit Menschen, mit denen ich nahestehe, wo ich weiß, da ist Liebe da, da ist Sympathie da, da ist Freundschaft da, da ist Verbindung da. Da kann ich auch mal sagen, du, ich finde das richtig doof, wie das gelaufen ist. Das fand ich nicht in Ordnung. Und ich weiß, der andere entzieht mir seine Liebe nicht, seine Freundschaft, seine Sympathie. Der Schlüssel ist die Beziehung. Und nicht nur Mose ist ein Freund Gottes, sondern wir alle sind durch Jesus Christus Freundinnen und Freunde Gottes. Das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Ja, es gibt im Hebräerbrief diese Ermutigung. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Weil wir Kinder dieses himmlischen Vaters sind, weil wir Freunde von Jesus sind. Darum können wir so vor ihn treten und können frei nach Schnauze reden, so wie es um unser Herz ist. Und Gott wird es ernst nehmen und Gott wird unser Herz sehen. Ich finde, das ist ein krasses Gebet, ein Gebet, was uns etwas verrät über Gott und dass Gott nochmal ganz anders ist. Und ich mache euch Mut, dass ihr zu Hause mal überlegt, wie stelle ich mir Gott eigentlich vor? Welches Bild habe ich eigentlich über Gott? Gab es eigentlich in meiner Glaubensgeschichte das schon mal anders? War das schon mal anders? Habe ich mich irgendwie weiterentwickelt oder zurückentwickelt? Ist mein Gottesbild immer schon so wie jetzt? Oder gab es da auch Veränderungen? Und hat diese Beweglichkeit Gottes Platz, diese Flexibilität Gottes Platz, diese Lebendigkeit Gottes Platz in deinem Gottesbild, dazu will ich euch ermutigen. Und das ist ein Plädoyer für Beten, für leidenschaftliches Beten. Beten geschieht zu Hause, Beten geschieht im Auto, ja. Beten geschieht aber auch in der Gemeinde, im Gottesdienst, beim Gebetsabend, Gebet vor dem Gottesdienst, wir laden ein zum gemeinsamen Gebet. Gebet ist eine Riesenchance. Soweit die Geschichte von heute. Und nächstes Mal, ich habe es schon gespoilert, ihr könnt ja mal überlegen, was das sein könnte. Ne? Ein Mann, von dem wir fast nichts wissen, der nur in 3 Versen vorkommt, mitten in einem Wust von Geschlechtsregistern. Ich überlege tatsächlich, nächste Woche das Geschlechtsregister lesen zu lassen. Ne? Mittendrin, ganz kurz, ein Minigebet, ein kostbares Minigebet. Von einem unbekannten Mann, darüber predige ich nächste Woche. Seid gespannt. Amen.